Mir kam mal eine Frau entgegen und sagte, hier, nein, hier, Dings, nicht sagen, ich komme schon drauf. Reinhold Gwildrich, ne? Der Reiz, auf der Straße zu spielen, ist schon der, dass das alles total zufällig ist. Und dass man, es kommen Leute vorbei, die würden in dein Konzert gehen, weil sie dich gar nicht kennen oder weil sie davon gar nichts wissen und so weiter. Und man bleibt stehen, man hat eine kleine Runde und hat einfach eine gute Zeit und fängt an zu sammeln. Früher war das immer so, dass man aufpasst, zwei Dinge musste man immer im Auge behalten. Das eine war das Wetter, dass es nicht vor dem Sammeln anfängt zu regnen, weil die Leute also auseinanderstoben. Und man musste darauf achten, dass die Polizei nicht dazwischen kam, denn das war früher verboten. Ich bin ja ein Kriegsdienstverweigerer und habe Zivildienst gemacht und habe das natürlich alles abgelehnt, eine Waffe in die Hand zu nehmen. In Amerika bin ich, weil wir dann hörten irgendwie, ja, im Nachbardorf, da ist wieder ein Irrer rumgelaufen mit einer Schnellfeuerwaffe und hat da jemanden abgeknallt. Da bin ich tatsächlich zu Luckys gegangen und sage, einmal die dicke, fette Polizeiwumme, hätte ich gerne die 357er Smith & Wesson und 500 Schuss und so. Möchten Sie auch noch ein paar Stangen Dynamit dazu haben? Nee, das langt, also mir langt. So. Und da wurde mir das klar, wie verrückt das da teilweise ist.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Sänger und Musiker Stefan Gwildes. Moin, moin.
Moin.
Du wurdest 1958 in Hamburg geboren und bist in Barmbek aufgewachsen. Deine Mutter war Hutmacherin, dein Vater Reifenhändler. Statt unter die Hebebühne zog es dich jedoch auf die Bühne. Als Musiker und Sänger bist du bekannt für deine deutschen Interpretationen internationaler Soul-Klassiker, schreibst aber auch eigene Songs. Der große Durchbruch gelang dir im Jahr 2003 mit dem Album Neues Spiel und im März 2025 durftest du im St. Pauli-Theater dein 50. Bühnenjubiläum feiern. Du bist verheiratet, hast einen Sohn und lebst südlich von Hamburg auf dem Land. Gulaschsuppe und ein Glas Bier. Das war die Gage für deinen ersten Bühnenauftritt in den 70er Jahren. Wie gerne isst du immer noch Gulaschsuppe?
Oh, die Gulaschsuppe ist eine Sache, die ich sehr gerne zu mir nehme mit meinem wunderbaren Produzenten und Pianisten Tobi Neumann. Wenn wir unterwegs sind, dann verpflanzen wir uns manchmal an irgendeine Raststätte. Und es gibt ja manchmal auf der Autobahn, gibt es noch die Leute vom alten Schlag, die auch eine ganz geile Gulaschsuppe machen. Und das kommt dann mal vor. Aber in der Tat, das war meine erste Gage bei Tulio, hieß der Laden, irgendwo bei der Rodecher Allee. Und da habe ich gespielt mit meiner Gitarre und da gab es eine Gulaschsuppe und ein Bier.
Gab es nur eins oder drei?
Also zwei, drei könnte es auch gewesen sein. Das ist schon.
Wenn du heute nochmal in einer Mahlzeit bezahlt werden solltest, welche Mahlzeit würdest du dir denn dann wünschen? Also aus dem Lustprinzip, sonst würdest du ja wahrscheinlich 50 Kilo Hummer wünschen, weil das sehr wertvoll ist.
Oh, also ich bin ein begeisterter Fischesser.
Ja.
Und eine schöne Seezunge irgendwo eben auch an der See, kann man ganz fantastisch auf Amrum, Föhr und auf Sylt knabbern. Und auch was ich jetzt auch festgestellt habe, weil meine Süße ja in Düsseldorf wohnt, fahren wir öfters mal nach Holland oder nach Belgien und da gibt es auch leckerste Seezungen. Also da bin ich ein großer Fan von.
Ja. Kannst du denn besser eine Gulaschsuppe kochen oder eine Seezunge zubereiten?
Also kochmäßig bin ich sehr gut in Suppen, da aber mehr so in Richtung Linsensuppe, Hühnersuppe, das sind so meine
Favorites. Du kochst dann richtig einen Huhn aus und so?
Ja, richtig so wie früher, mit fette Sellerieknolle und das alles mögliche, was dazugehört. Eben auch die Petersilienwurzel, schön klein geschnippelt, dass es eine schöne, kräftige Suppe wird. Und speziell, was das Huhn anbetrifft, ist das ja eine Suppe, wenn es einmal nicht gut geht, ich nenne sie auch die Trostsuppe, ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Meistens ja in der dunklen Zeit, in der Winterzeit, wenn man so ein bisschen Inventur macht und zu sich kommt, dann ist so eine ganz prima Angelegenheit. Zumal, wenn es auch kalt ist, ist das ein optimaler Wärmespender.
Gibt es denn eine Hamburger Spezialität, die üblichen Verdächtigen kennen wir ja, die du gar nicht magst? Also ich sag mal, Touristen haben ja immer so eine Scheu, Lapskaus zu essen.
Ich bin ja, du warst echter Hamburger. Ja. Ich habe auch eine ganz große Scheu, Lapskaus zu essen. Weil
ehrlich?
Ich habe es ein paar Mal probiert. Ist nicht mein Ding irgendwie. Das sieht irgendwie komisch aus und das riecht komisch. Und
das Auge isst mit.
Ne, das Auge isst man auch immer mit. Ne?
Ja.
das ist nicht mein Essen. Das darf gern was Handfestes sein, aber das ist, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Aber ansonsten bin ich allen möglichen Sachen auf. Außer Lauchsuppe.
Ich liebe Käse, Lauch, Hack. Mega.
Fürchterlich. Toll. Grausam. Grausam. Ich wurde verschickt, wie man das ja früher machte, in den 60er Jahren. Und wir sind nach Wieg auf Höhe verschickt worden mit dem Schiff rüber. Und da gab es, also ich glaube, jeden Tag Lauchsuppe. Ich konnte das Zeug nicht sehen. Also das war so ein ganz sämiger Mist irgendwie. Ganz fürchterlich. Das Einzige, was ich überhaupt nicht ausstehen kann.
Na, dann kommen wir jetzt mal von dem Nicht-Ausstehen zu den Lieblingen, unsere Schnellfragerunde. Welches ist deine Lieblingskneipe in Hamburg?
Lieblingskneipe? Na, Kneipe nicht direkt. Es ist die Käseabteilung vom Alsterhaus. Und da trinke ich sehr gern einen Rotwein.
Ehrlich?
Ja.
Verrückt. Ich bin und dann kleiner, immer eher so samstags oder ist dir der Tag egal, wie vielen Künstlern ja auch Uhrzeiten manchmal also, egal
sind. Wann immer ich in der Stadt zu tun habe, gehe ich oben in die, also es ist nämlich so, das hat ja eine kleine Geschichte, nämlich meine Tante Hedi hat oben in der Lebensmittelabteilung früher gearbeitet und die arbeitete in der Käseabteilung und die hat mir immer eine Kümmelstange mit Tilsiter da gemacht und das fand ich so großartig. Und vor ein paar Jahren stolper ich da rein, da oben im vierten Stock und sage, Mensch, hier ist ja wieder eine Käseabteilung. Und dann erzähle ich die Geschichte von meiner Tante Hedi und dann sagt die Lady dahinter, pass mal auf, mein Junge, mein Name ist Hanne, ich heiße nicht Hedi, sondern Hanne. Du setzt dich jetzt da mal hin und kriegst ein Glas Rotwein und ich mache dir mal ein schönes Käsebrot. Und seitdem bin ich da ein Gast und bin ein begeisterter Fan von den Ladies, die da oben hinter der Käsetheke stehen.
Fantastisch. Welches ist denn deine Lieblingsspezialität aus Hamburg? Wir haben es ja schon ein bisschen gestriffen, aber...
Also alles, was mit Fisch zu tun hat, bin ich ein absoluter Fan von.
Das ist ja eine Glaubensfrage. Wo gibt es die besten Fischbrötchen?
Brücke 10.
Ja, ne?
Brücke 10 gegenüber vom Dock Nummer 10. Das kennt man ja von meinem Song auch. Mitten vorm Dock Nummer 10. Sitting on the Dock of the Bay.
Ja.
Mitten vorm Dock Nummer 10. Da gibt es so lecker, weil immer schön knusprig, immer schön frisch. Und das ist einfach unschlagbar. Also absolut beide Daumen gehen da hoch.
Sehr schön. Welches ist dein Lieblingswort aus Hamburg?
Mein Lieblingswort aus Hamburg ist... Das habe ich gehört von einem Burschen, mit dem ich im Schuppen 51 gearbeitet habe. Und mit dem habe ich Kakaosäcke gestapelt. Und der sagte mir immer, wenn es um Politik oder Religion geht, mach mal, wie du meinst, aber geh den anderen nicht auf den Sack, ne? Dann kommen wir schon ganz prima miteinander längs. Und das, finde ich, ist ein so großartiger Satz, den müsste eigentlich die Präambel von jedem Grundgesetz sein.
Sehr schön, unbedingt. Wir übernehmen das jetzt hier zumindest für Hamburg schon mal. Welches ist deine Lieblingspersönlichkeit aus Hamburg?
Boah, ich bin ja mit Menschen groß geworden wie Uwe Seeler, Charlie Dörfel, Helmut Schmidt, Willy Brandt. Ich habe früher Karikaturen gemacht von Willy Brandt und fand das, was ich so von dem gehört habe, auch in Verbindung mit Siegfried Lenz, so, das fand ich immer ungeheuer passend.
Ja.
Und da Lenz ja auch ein Wahlhamburger ist. So.
Ja, Willy Brandt ja weniger, das muss man die Jüngeren nochmal drüber aufklären, aber ich finde, der gilt als Ehrenhamburger, weil er ein Ehrenmann war.
Richtig.
Ne? Welches ist dein Lieblingspark in Hamburg?
Das wäre also der Stadtpark, wo ich einmal Hockey gespielt habe. Und ich habe zwei. Der Stadtpark, wo ich Hockey gespielt habe, wo ich ganz viel Musik gemacht habe im Stadtpark bei Carsten Jahnkes, herrlicher Stadtparkbühne. Und der Heinzpark.
Oh,
das,
ja,
der Heinzpark ist auch eine, da gibt es nämlich eine ganz tolle weiße Kuppel, in der ich meine erste Hochzeit gefeiert habe.
Siehst du? Sehr schön. Du bist ja richtiger Hamburger und du bist auch in der dritten Generation Hamburger, oder? Weil erst dann ist man ja so richtig.
Und richtig waschechter, ja.
Ja. Hättest du dir vorstellen können, mal irgendwo anders hinzuziehen?
Ja.
Also du bist ja viel unterwegs und so und erlebst ja auch mal vielleicht auch einen anderen Ort.
Ja, ich habe mir das tatsächlich vorgestellt und ich war in den seit den 80er Jahren, ich habe in erster Ehe drei Kinder mit großgezogen und die machten alle einen Schulaustausch nach Amerika, nach Kalifornien. genauer gesagt nach Sonoma, nördlich von San Francisco. Und als der zweite, Matthias, da seinen Austausch machte, hat es mich so geritten, dass ich sage, das muss ich mir angucken. Ich habe so viele tolle Vorbilder in der Musik, im Schauspiel und das muss ich mir einfach angucken, Amerika. Und ich bin dahin gefahren mit all meinen Vorurteilen, die man über Amerika oder die Amerikaner haben kann. Und ich war so glücklich, dass all meine Vorurteile, die ich hatte, dass sie alle bestätigt wurden. aber eben auch auf der anderen Seite lernte ich so tolle Leute kennen, wie zum Beispiel Pete Peterson, einem Gefängnispsychologen von San Quentin, der ein kleines Motel nördlich von San Francisco hatte. Und da lernte ich auch einen Makler kennen, Wolfgang Brockmann, ein ehemaliger Schrauber für Mercedes, und der zeigte uns Grundstücke. Und wir haben tatsächlich da ein Grundstück gekauft in Kalifornien. Und das war in einer Zeit, wo ich Hamburg so satt hatte. Ich mit dem Reifenhandel meines Vaters, mit unserem ganzen Kunstkram, den wir gemacht haben. Ich war so müde dessen und ich konnte mir echt vorstellen, Amerika, das ist das Land der Freiheit. Und es hatte mich so angeturnt, weil es hatte auch so eine für mich auch eine ganz große Spiritualität, die da gelebt wird von Menschen. Und das fand ich wunderbar. Und so war das dann auch. Wir hatten einen Grundstück, aber in der Ferne lernte ich eigentlich das kennen, wonach ich gesucht habe, nämlich nach meiner Heimat. Da habe ich festgestellt, nee, Stefan, das ist nicht deins. Und das hatte zwei Gründe. Der eine war der, ich kann mich auf Englisch unterhalten und verstehe das auch. Ich kann dir allen möglichen Krams von meinem Auto erzählen oder meine was ich mag, was nicht mag. Aber es gibt ein ganz wesentliches Mentalitäts-, es ist nicht meine Sprache. Ganz einfach. Ich denke in meiner Sprache und ich drücke mich auch in meiner Sprache aus. Und das war ganz wichtig. Und der zweite Punkt war der, ich bin ja ein Kriegsdienstverweigerer und habe Zivildienst gemacht und habe das natürlich alles abgelehnt, eine Waffe in die Hand zu nehmen. In Amerika bin ich, weil wir dann hörten irgendwie, ja, im Nachbardorf, da ist wieder ein Irrer rumgelaufen mit einer Schnellfeuerwaffe und hat da jemanden abgeknallt. Da bin ich tatsächlich zu Luckys gegangen und sage, einmal die dicke, fette Polizeiwumme hätte ich gerne, die 357er Smith & Wesson und 500 Schuss und so. Möchten Sie auch noch ein paar Stangen Dynamit dazu haben? Nee, das langt, also mir langt. So. Und da wurde mir das klar, wie verrückt das da teilweise ist. Das war auch einer, also die beiden Gründe.
Und du warst nicht mal in Texas, wo es ja ganz schlimm sein soll.
Nee, ich war nicht mal in Texas, aber auch da ist es so, dass die Leute sind da auch alle bewaffnet. Und das ist total verrückt. Ich als Kriegsdienstverweigerer kaufe mir so eine Wumme. Irgendwann habe ich gesagt, sag mal, Quill, das geht's noch. Hast du noch alle Tassen im Schrank oder was? Jetzt legst du dir eine Wumme hin. Ich will ja niemanden umbringen, aber ich will zumindest eine Chance haben, falls ich angegriffen werde. Aber so beknackt bin ich da schon. Sag ich, nee, das ist, ich möchte gar nicht so denken. Und das war eigentlich so, da begann schon der Abschied von diesem Land und von den Verwirrten dieses Landes. Und wie viele Verwirrte es da gibt, das zeigten ja auch die letzten Wahlen in Amerika oder auch die viele Verrückte. Leider zur großen Trauer von wirklich tollen Freidenkern, von tollen Künstlern, die ich nach wie vor sehr verehre und auf dessen Wort und auf dessen Handeln und auf dessen Statements ich auch total stehe.
Wen zum Beispiel? Also gibt es so Leute, wo du sagst, boah, die finde ich richtig toll.
Also ich habe ja vorhin schon Pete Peterson genannt, der leider verstorben ist vor 10 Jahren. Und das war für mich so ein Uramerikaner, der zu mir immer so, Stefan, do something, even if it's wrong, but do something. So, das war ein Mensch, der sah aus wie Lee Marvin, hatte Hände wie Bratpfannen und so und war einfach so ein richtiger geiler Bursche, der auch alles Mögliche möglich gemacht hat. Und der einem auch das Gefühl gab, Mensch, wenn du Lust auf irgendwas hast, dann mach das. Mach das einfach. Do it. Und einer meiner Träume war zum Beispiel zu fliegen. Und so stehe ich eines Tages irgendwo an einem kleinen Sonoma Sky Park. Und da lerne ich jemanden kennen. Arvid Quist hat einen norwegischen Flight Instructor und den frage, was kostet denn hier so eine Stunde? So $35 kostet die Stunde und der Instructor auch nochmal 35. Also $70 die Stunde. Sag ich, ja, dann lege ich mal los. Und so, dann ist gebongt, mache ich. Und so, ich war 4 Wochen in Amerika und dann da fliegen gelernt. Und dann nervt ich den immer.
Hast du immer noch einen Pilotenschein?
Nee, ich hab da einen Pilotenschein gemacht.
Ja, aber den muss man doch immer wieder erneuern irgendwie, ne?
Nö, habe ich nicht weitergemacht. Die sehen das auch nicht ganz so eng. Und ich nervte diesen Flight
Instructor. Also du fliegst heute jetzt nicht irgendwie mit...
Nein, ich fliege hier...
Teilst du die Maschine mit Friedrich Merz oder so?
Nee, ach, ich weiß nicht, dann gehe ich doch lieber zu Fuß. Und ich nervte meinen Flight Instructor immer. So, wann kann ich denn meinen ersten Solo-Flug machen? Und das war völlig verrückt. Da sagte, also hier in Deutschland würde man so, Ihren ersten Solo-Flug, den können Sie dann machen, wenn Sie dieses Buch durchgearbeitet haben, das und wenn Sie diese Prüfung und das und jenes und so. Und der sagte, pass mal auf, mein Junge, wenn du meinst, du kannst das, dann mach das, Mann. Und wenn du nicht sicher bist, dass du es so richtig kannst, dann lass es mal lieber bleiben, weil du musst ja mit deinem Arsch heil runterkommen. Ne? Mhm. Und ich fand diese Antwort so klasse, weil es letztendlich die Antwort ist, die auf deine eigene Verantwortlichkeit hinzielt. Also, schätz dich selber ein. Wenn du es kannst, wenn du meinst, du kannst es, dann mach das. Mhm. Und so. Und wenn du noch Zweifel hast, lass es lieber bleiben. Denn du willst ja heil ankommen.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein.
So, jetzt kommen wir mal aus Amerika zurück. Jetzt hast du vor allen Dingen die Sprache und die Waffen irgendwie angemahnt, weswegen du lieber nach Hamburg wieder zurückgekehrt bist. Aber innerhalb von Deutschland, gibt's da so eine Art Sehnsuchtsort? Oder sagst du, kann keiner mithalten?
Also ich bin ja ein begeisterter Hamburger, auch immer wieder. Ich liebe diese Stadt und ich liebe die Vielfalt dieser Stadt und die Leute, die hier Gutes treiben. Und ich habe zudem aber auch noch eine zweite Stadt dazu geschenkt bekommen, nämlich durch meine Süße, die in Düsseldorf lebt.
Der Malerin. Das kann ich so gar nicht nachvollziehen, muss ich mal sagen.
Doch,
Düsseldorf finde ich brav.
Nein, Düsseldorf ist ein Hammer. Ich bin natürlich total verblendet, weil ich total verblendet verliebt
durch die Liebe,
bin. Ja, aber auch das Verliebtsein hat sich in eine ganz tiefe Liebe gewandelt. Und ich kann so jetzt, wir sind jetzt 4,5 Jahre zusammen, und ich kann immer noch sagen, die Stadt hat was. Ich finde die Menschen da offen und teilen sich mit. Und da gibt es auch ganz tolle
Fährst du denn immer mit dem Zug oder wie pendelt ihr so hin und her?
Ich fahre teils mit dem Zug, teils mit dem Auto.
Was bist du für ein Zugfahrer? Bist du jemand, der sich ins Restaurant setzt, weil er da 3 Kaffee trinkt und dann in Düsseldorf ist? Oder bist du eher versteckt irgendwo, große Mütze auf und hörst diese Podcasts?
Es kommt drauf an. Also wenn ich Zug fahre, wenn ich was zu arbeiten habe, dann verschanze ich mich wirklich irgendwo in der Ecke und arbeite. Und weil ich kann ganz prima mich konzentrieren, wenn ich im Zug sitze. Übrigens auch im Auto. Als ich noch zur Schule ging und ich musste wirklich Dinge lernen, da habe ich mich in die Bahn gesetzt, meistens in die U1 und bin von Endstation zu Endstation gefahren und fand das, und immer wenn es so an mir vorbeirauschte, da konnte ich am besten lernen. Und so geht mir das immer noch. Also auswendig lernen oder wenn ich Texte lernen muss oder mich auch konzentrieren muss auf Texten und so, so geht super. Geht übrigens auch im Auto, auch wenn ich im Auto sitze. Also das letzte Album Bunt ist auf der A1 entstanden. Also das habe ich da geschrieben oder in mein Smartphone reingeflüstert und so. Insofern ist das keine Bürde für mich. Ich fahre diese Strecke gern. Oder meine Süße macht es auch, die kommt auch hierher. Insofern teilen wir das.
Aber
in Düsseldorf, gibt es 3, also es gibt ganz viele tolle Sachen in Düsseldorf. Und zwar von den Läden her allein. Da gibt es nämlich Cash und Raus. Cash und Raus ist so ein Projekt von Menschen für Menschen, die auch so die ein oder andere Dummheit gemacht haben und irgendwie einen Job brauchen, die sie sonst wahrscheinlich nicht kriegen würden. Und die machen so Haushaltsauflösungen und verkaufen das. Und da gibt es so tolle Sachen. Da habe ich mir ein Gazelle-Fahrrad gekauft.
Oh, was toll.
Ja, ein geiles Rad. Ich meine, ein riesen Radfan. Mhm. Und das so ein Ding kostet 700-800 Euro und so. Und da war die Kette ab und hinten war ein Plattfuß. Und das ist ja für einen alten Reifenhändler irgendwie nicht so das Problem. Und habe ich den gekauft für 70 oder 80 Euro und so und habe das Ding wieder fit gemacht. Und damit fahre ich immer in Düsseldorf rum. Und das macht mir Riesenfreude. Und dann kann ich zum Beispiel, in Düsseldorf gibt es ja die Königsallee. Mhm. Und das Tolle an der Kö sind die Lambo- und Porsche-Paraden.
Das, und, ja, Gott.
Ja, das, ja. Nein, aber pass auf, es kommt ja noch, das ist ja nicht alles. Was über diesen Menschen fliegt, das ist eine Heerschar von Papageien. Und zwar sind das Papageien, die aus dem Krefelder Zoo ausgebrochen sind und die irgendwie alle nach Düsseldorf gekommen sind. Und die nisten in den Bäumen der Königsallee. Und was machen diese Papageien? Die scheißen auf alles. Und zwar auf diese ganzen Lambos, Porsches und wie sie alle heißen. Großartig. Es ist ein großes Fest. Also die zu beobachten, wenn sie da ihre Autoposings machen.
Nun könnte man fast meinen, du willst Ehren-Düsseldorfer werden, aber bleiben wir mal in Hamburg. Was ist denn Hamburg für dich so in drei Sätzen?
Boah, Hamburg ist für mich richtig Heimat. Also das ist hier groß zu werden, hier auch zu arbeiten. Ich hab hier so viele Jobs gemacht, kenne jede Straße, hab in so vielen Firmen gearbeitet, ganz viel im Hafen. Hamburg ist für mich, in meiner Familie haben wir eine sehr starke Verbindung zum Hafen. Mein Großvater war Getreidekontrolleur im Hamburger Hafen. Mein Onkel arbeitete da. Meine Neffen arbeiten bei der Hala hier in Hamburg. Und das ist, ich selber habe ganz viel, als es noch sowas gab, wie Stückgut oder ich habe mich gemeldet morgens hier Baumwall, wo ja richtig so ein Sklavenmarkt stattfand. Früher wurde im Radio durchgegeben, ja, wir brauchen heute 350 Mann, da ist MS so und so aus, so und wir brauchen 350 Mann zum Löschen und so. Dann ist man da morgens hingegangen zum Baumwall, da kamen die ganzen Sklavenhändler und haben geguckt, was hat er so, hat er ordentlich was an den Knochen, hat er Muckis und so, den brauchen wir und den brauchen wir, ist man in irgendwelchen Ford-Transits oder kleinen Bussen verschwunden, hat den Tanks gereinigt, irgendwie Schiffe, Säcke geschleppt und allen möglichen Krams gemacht. So, und davon könnte ich jetzt stundenlang erzählen, was für Jobs ich hier in Hamburg gemacht habe und so, das so kennengelernt. Ich war eingeschrieben als Theologiestudent da gab es die Jobberhöhle hier in Hamburg am Hauptgebäude und da sind morgens so Jobs ausgerufen worden und da habe ich mich gemeldet und habe dann die geilsten Dinger gemacht. Also,
aber damals schon immer für den Traum, irgendwann mit der Musik Geld zu verdienen? War das für dich immer eine Zwischenlösung?
Nee, es war auch nicht mein Traum, mit der Musik Geld zu verdienen, sondern eine meiner Losungen war, ich möchte in meinem Leben was mit Musik zu tun haben, weil ich merkte relativ früh, so in der Pubertät 13, 14, merkte ich irgendwie, boah, wenn ich so von der Natur angetürmt bin, speziell an der See, so, dann geht bei mir Musik an, dann wird so ein Schalter umgelegt und bei mir geht Musik los. Und das fand ich so ein berauschendes Momentum, dass ich gesagt habe, ich möchte damit was zu tun haben. Und da wusste ich noch nicht, habe ich eine Gitarre geschenkt bekommen und habe dann angefangen, so Beatles und Simon Garfunkel und solche Songs irgendwie zu zupfen.
Du hast sie geschenkt bekommen von deinen Eltern?
Von meiner Mutter. Die hat mir das geschenkt, die hat mir eine Gitarre geschenkt und einen Kurs bei Zinngräbe in Wandsbek. Mhm. Und da ging ich auch hin mit meinem alten Schulkumpel Matthias Müller. Und da saß da so ein Spanier mit so Fuß auf dem Schemel und so weiter und machte so Fingerpicking-Geschichten. Was ist das denn? Nee, da haben wir keinen Bock drauf. Also eine halbe Stunde Gitarrenunterricht hatte ich. Ansonsten haben wir uns den Krams dann selber beigebracht. Also die Akkorde rausgesucht. Mein alter Freund Rolf Clausen hat mir ein kleines Ring, ein DIN A5 Ringbuch geschenkt mit Songs von den Beatles und hat die Griffe darüber geschrieben und die auch aufgemalt. Das fand ich klasse. Und so haben wir uns dann immer weiter fortbewegt.
Und wann kam so, ich habe ja vorhin schon gesagt, den großen Durchbruch hattest du 2003. Das ist ja im Grunde zur Hälfte deiner Bühnenlaufbahn, wenn man das jetzt richtig rechnet, dass du dieses Jahr 50-jähriges Bühnenjubiläum hast. Fühlt sich das für dich genau richtig an, dass so ein Durchbruch jetzt erst oder später gekommen ist, als wenn du als 19-Jähriger so ein One-Hit-Wonder gehabt hättest und dem, also gibt es ja von Heinche bis anderen viele Beispiele. Irgendwie wirkt das so bei dir auch so alles so in sich ruhend und gesetzt und...
Ja, also es war nie mein Ding, irgendwie so den großen Hit abzupflücken. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich beneide die Menschen manchmal nicht, die einfach die großen Hits abgeschossen haben. Denn so viele Menschen, also die auch in Deutschland waren, also mussten das Land verlassen, weil die so populär waren, dass sie von jedem angesprochen wurden. Mhm. Und so. Und den Preis, den finde ich zu hoch. Also wenn ich nicht mehr irgendwie auf den Wochenmarkt gehen könnte oder nach dem Aldi hin, ne? Mhm. Und da irgendwie durch die Gänge gehen kann, könnte, so, das wäre es mir nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, oder speziell eben auch in Ruhe durch so eine Stadt gehen zu können. Also ich weiß, dass Westernhagen Hagen und Grönemeyer mussten das Land verlassen, weil alles zu kompliziert war mit Kindern und Schule und all sowas. Nee, der Preis wäre mir zu hoch. Da hätte ich keinen Bock drauf.
Und wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückguckst, weil mehr als die Hälfte deiner Karriere hast du ja hinter dir, kann man, glaube ich, relativ gesichert sagen, bist du wirklich so komplett zufrieden oder sagst du, Mensch, da habe ich noch was liegen lassen, weil ich habe vielleicht war ich zu faul, live zu spielen oder, also das kann man dir alles nicht vorwerfen. Gibt es da so einen Moment, wo du sagst, da habe ich einen falschen Manager gehabt oder was auch immer?
Nee, es hat sich alles so entwickelt und das war auch gut so, wie sich das entwickelt hat. Ich konnte mit den Situationen noch immer ganz gut umgehen. Aber ein Wort noch zu dem, so ein Hit zu haben. Wir haben einmal in Österreich gespielt, haben eine Präsentation gemacht von unseren neuen Geschichten von den Strombolis. Das war in den 90er Jahren mit Christian von Richthofen und Jürgen Attig und Ralf Schwarz damals. Und da zog mich ein österreichischer Sänger, der als der Bruce Springsteen von Österreich gilt, nämlich Ostbahn Kurti.
Oh!
Der zog mich zur Seite und der sagte mir, ja du Stefan, das ist eine Gnade, keinen Hit zu haben. Es ist eine Gnade, keinen Hit zu haben. Und damit hat er auch wirklich recht, denn Menschen wie Klaus Lage oder selbst auch mein alter Schulkumpel Michi Reinke, der oftmals so angesprochen hat, du musst mal wieder so einen Hit machen wie Taxi nach Paris, sowas musst du mal wieder machen. So, der hat ja tatsächlich bei einem Neujahrsempfang, war das glaube ich, wurde ihm von jemandem vom NDR sagte zu Michi, du Michi, also dein Taxi nach Paris, so können wir auch bald nicht mehr hören. Da hatte er aber nach Taxi nach Paris 10 weitere Alben gemacht, die sie aber alle nicht spielten.
Ja.
So, also wenn er bewaffnet gewesen wäre, ich glaube, er hätte sein Magazin leergeschossen auf diesen Redakteur, der ihn das.
Und er hat viele schöne Lieder.
Ach, wunderbar.
Teilweise ja auch mit dir zusammen.
Ja, wir haben so viele tolle Alben zusammen gemacht und er hat so mega Texte, die wir ja auch heute immer noch hören, wie jetzt zum Beispiel gerade aktuell sowas Blödes, Something Stupid, mit Annette Frier zusammen, da hat er den Text gemacht.
So, wir wollen mal horchen, wir haben die Fragen der anderen Leute, wer dir denn jetzt hier eine Frage stellt und vor allen Dingen was für eine?
Lieber Stefan Gwildes, hier ist Jens Wawritschek, wir kennen uns. Und ich wüsste gerne von dir, was macht für dich eine schöne Stimme aus?
Oh, das ist eine tolle Frage, mein lieber Jens. Also, um gleich bei dir zu bleiben, also wenn ich dich lesend genießen darf, dann kann ich nur sagen, wow, Wawritschek, absolute Nummer eins. Und schöne Stimmen im Lesen, im Horchen, im Singen sind Stimmen, die mich sofort mitnehmen. Da ist ein Singsang in der Stimme, der mir sagt, Stefan, wir beide, wir müssen mal, wir gehen mal um die Ecke. Ich will dir mal was erzählen. Dann ist es eine tolle Stimme. Und der Herr Wawritschek, ich bin ein großer Fan von ihm, der hat so eine.
Ja, unbedingt. Hast du drei Fragezeichen wahrgenommen, zusammen mit deinen Kindern, die du mit aufgezogen hast?
Ich muss ganz ehrlich sagen, nur am Rande. Also das ist nicht richtig. Aber ich kenne seine Stimme daher. Und ich bin ein großer Fan seiner Stimme, auch von all seinen Hörbüchern.
Ja.
Ganz grandios, großartig.
So, dann gehen wir mal weiter.
Hier spricht Susanne Atwell. Ich arbeite als Fernsehmoderatorin und ich wüsste gern, welches ihr liebstes Kleidungsstück ist.
Na,
puh, das kommt immer ganz drauf an, was ich gerade so vorhab. Bin ich im Garten, bin ich auf der Bühne, bin ich unterwegs und es sind meistens aber Kleidungsstücke, die alle sehr bequem sind und mit denen ich gern rumlaufe.
Machst du dir unter praktischen Gesichtspunkten Gedanken, was du auf der Bühne anziehst?
Ja.
Also nicht zu warm, nicht zu dünn, keine
nicht,
Ahnung,
nicht zu warm,
vielleicht
nicht zu dick.
Schwarz.
Ja.
Oder
also je nach Stimmung. Also es kommt auch drauf an, was gibt's gerade. Ich habe gerade jetzt so einen schönen schwarzen Anzug mir zugelegt und das ist so gewalzte Baumwolle. Das sieht so aus wie Leder. Also finde ich total geil und so. Und bin auch gerne irgendwie gut gekleidet auf der Bühne. Oder was ich so unter gut gekleidet verstehe.
Ja, das finde ich, das kann man dir schon nachsagen. Jetzt bist du so gerne Hamburger, bist aber aufs Land irgendwann rausgezogen. Ist dir das hier irgendwann zu wild geworden oder war das einfach nur eine gute Gelegenheit, selber auch zur Ruhe zu kommen?
Also, es gibt ein kleines Häuschen in einem Waldstück südlich von Hamburg. Das hat mein Großvater gebaut. Und der war Tischlermeister in Hamburg-Barmbek. Der hieß Friedrich Erbe. Und der war lange in russischer Kriegsgefangenschaft. 6 Jahre war er da. Und in dieser Zeit hat er sich gedacht, wenn ich aus dieser Hölle herauskomme, dann werde ich dieses Haus bauen, was er sich da gezeichnet hat. Und das hat er dann auch tatsächlich gemacht. Aber bevor er da entlassen wurde und als er erfuhr, dass er da entlassen wird, hat er seiner Frau Elsa AB ein Telegramm geschickt. Das habe ich zu Hause eingerahmt an der Wand hängen und darauf steht: Hausfreund fortschicken, komme selbst. Ist das geil. Den Ehrlich? Humor musst du erstmal haben nach 6 Jahren Kriegsgefangenschaft.
Ja.
So, und der Bursche, der hat da dann dieses Haus gebaut. Und da habe ich meinen Übungsraum und mein Büro.
Da störst du niemanden.
Da störe ich nur die Wildschweine und Rehe und Dachse und Fuchse und Mäuse und Ratten.
Ja. Jetzt hast du schon
Eulen.
Jetzt hast du schon erzählt, dass du sehr viele Jobs hattest, immer wieder. Hast du auch sehr viele Stadtteile bewohnt oder bist du eher so dem Osten immer von Hamburg treu geblieben?
Na, ich bin Wandsbek war meine Schule. Ich bin geboren in Barmbek Süd, was ja auch als Beverly Hills von Barmbek gilt.
Es bestimmt.
Es ist ja nicht die Bronx, es ist schon der feine Stand, das palmenbewachsene Beverly Hills von Barmbek. Und dann sind wir nach Farmsen, nach Ahrensburg war ich auch mal und wieder zurück nach Barmbek. Ja. Also es hat mich da immer gehalten. Auch sportlich. Auch immer. Ich bin ein Begeisterter, bin einer Hockeyspielerfamilie groß geworden.
Wie lange spielt man Hockey? So,
also wenn du in einer Hockeyfamilie aufwächst, dann legst du los als kleiner Butcher. Mein Vater war bei Altona 93, meine Mutter beim Postsportverein und so lernten die sich kennen und spielten dann bei St. Georg. Da habe ich auch angefangen. Mein erstes Trikot hat meine Mutter mir genäht. Ich konnte ganz toll nähen und hat mir ein, auch mit meinen Initialen, St. Georg, STG.
Wow.
Fand ich total gut.
Und wann hast du das letzte Mal so eine Keule in der Hand gehabt?
Ein Hockeyschläger? Vor ein paar Jahren. Ich hatte eine ganz heftige Hüftoperation, wie man so in meinem Alter, also aufgrund der vielen Säckeschleppereien und viel Reifenhandel und so weiter, musste ich doch eine Hüfte erneuern und da war mir das dann zu gefährlich. Weil ich habe bei Clipper gespielt und später bei Marienthal, als mein Vater starb, der immer Mittelsturm spielte und der einen Trick drauf hatte, nämlich seine Keule so geschickt hinzuhalten. Er hatte einen links oder rechts außen, die ihm so brettharte Flanken gegeben haben, dass er nur seine Keule hinhalten brauchte, auch als 80-Jähriger noch. Und die wurden abgefällt, diese sogenannten Stecher, die ballerten den Torwart um die Ohren, dass sie nur sagten: Harry, wie machst du das? Und als mein Vater starb, sagten die Jungs von Marienthal: Mitch, hier, jetzt musst du da spielen an der Position. Und dann bin ich zu Marienthal und habe dann da für den MTHC Tore geschossen.
Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, vor 22 Jahren den größeren Durchbruch gehabt. Ist das für dich auch so ein Einschnitt gewesen? Was hat sich da am stärksten verändert, außer dass vielleicht doch mal jemand bei Aldi gesagt hat: Ach Mensch, Sie singen ganz schön oder so.
Ja, dass dann doch mal Menschen sagen: Mensch, hier, das ist doch hier Dings. Nein, mir kam mal eine Frau entgegen und sagte: Hier, nein, hier, Dings, nicht sagen, ich komme schon drauf. Reinhold Gwildrich, ne? Bitte? Reinhold Gwildrich. Ja. Über den Wolken, super Song.
Ja.
Okay,
das bisschen war durcheinander.
Ja, alles ein bisschen. Reinhold Beckmann hätte ich nur verstanden, oder?
Ja.
Reinhold Messner oder aber Gwildrich oder Fendrich war wahrscheinlich gemeint, aber Reinhard May über den Wolken, also da passte nichts zusammen. Also Reinhold Gwildrich, ne? Super Song über den Wolken. Ja, danke. Nee, das kommt schon vor, aber die meisten Menschen, die mich auch erkennen, die wissen, ob man den sprech mal den alten Mann nicht an, der hat ja schwer genug zu tragen.
Aber schläfst du seitdem ruhiger? Also, weil es hat ja auch einen finanziellen Aspekt, Erfolg im Musikbereich.
Ach so.
Und du hast ihn ja auch noch früh genug gehabt, weil jetzt mit den ganzen Streamings und so, da verdienen wir ja kein Geld mehr.
Ja, aber ich habe auch da nicht so megamäßig Geld verdient, dass ich sagen kann, ich bin kein Millionär geworden. Weil wir sind ja auch immer mit großem Besteck unterwegs gewesen. Also mit großer Band, mit Gebläse, mit Gerassel, mit Ladies und so weiter. Und so viel verdienst du damit nicht. Und da wir ja auch Viele Songs, die wir gemacht haben, waren ja Interpretationen von amerikanischen Soul-Klassikern. Und da ist der Deal eben einfach immer so, dass du sagst, okay, ich würde gerne diesen Song von Bill Withers spielen. Und dann sagt der Verlag auch, ja, kannst du gern machen, aber sämtliche Rechte gehen an uns. Das heißt, wenn das im Radio gespielt wird, wie Sitting on the Dock, mitten vom Dock Nummer 10 oder allem Anschein nach bist du's, dann kriegt das alles Bill Withers oder die Erben der jeweiligen Künstler. Aber auch das war einfach eine super Erfahrung, eben einfach mit den Leuten auch Kontakt aufzunehmen. Wir haben zum Beispiel einen Titel von Barry White aufgenommen. Das war zum Beispiel, sollte unser der Titelsong vom ersten Album sein, nämlich Neues Spiel. Und das hieß im Original Playing a New Game. Den Song kennt keiner. Die meisten kennen ja Barry White und Oh Baby. You're my first, my love, my last, my everything. Und so, aber Playing a New Game kannte kein Schwein. Und da haben wir die Anwältin Abby Schröder in New York angefragt von Barry White, ob wir den haben könnten. Und dann sagte die uns tatsächlich, ja, das könnt ihr machen. Aber Mr. Barry White asked for the inspiration of Mr. White. We like to ask for $10,000. Also nur für die Erlaubnis, das spielen zu dürfen. Wobei auch sämtliche Tantiemen sowieso an Barry White gingen. Und das war ein Ding. Das sollte ja der Titel des ersten Albums sein. Wir haben den Titel dann nicht drauf gemacht. Der Titel blieb aber Neues Spiel. Das ist das erste Soul-Album, was wir gemacht haben. Nur der Titel war dann nicht drauf.
Du hast ja sehr viel auf der Straße gespielt und es gibt jemanden, der noch ein bisschen erfolgreicher ist als du, Ed Sheeran. Den treibt's, wenn ich den bei Instagram sehe, auch immer wieder auf die Straße, dass der größtes Vergnügen hat, wenn man so populär ist wie er, sich dann noch auf die Straße zu stellen. Treibt dich das da auch? Stehst du manchmal auf der Kö, also da, wo keine Bäume sind und dir keiner auf den Kopf scheißt? Oder würde dich das nochmal reizen, auf der Straße zu spielen? Und was ist der Reiz eigentlich?
Ach, ja, der Reiz auf der Straße zu spielen ist schon der, dass das alles total zufällig ist und dass man, es kommen Leute vorbei, die würden in dein Konzert gehen, weil sie dich gar nicht kennen oder weil sie davon gar nichts wissen und so weiter und man bleibt stehen, man hat eine kleine Runde und hat einfach eine gute Zeit und fängt an zu sammeln. Früher war das immer so, dass man aufpassen, zwei Dinge musste man immer im Auge behalten. Das eine war das Wetter, dass es nicht vor dem Sammeln anfängt zu regnen, weil die Leute also auseinanderstoben und man musste darauf achten, dass die Polizei nicht dazwischen kam, denn das war früher verboten. Heute reißt man sich drum um gute Straßenmusik. In New York musste sogar ein Casting machen, um in der U-Bahn-Station spielen zu dürfen. Und aber ein Wort zu Ed Sheeran. Mhm. Wenn es da einen Unterschied gibt, ist natürlich die Popularität, ist völlig klar. Aber ich finde, für mich ist das Musizieren so. Ich habe mich manchmal auch alleine hingestellt und gespielt. Das finde ich aber total langweilig. Also für mich ist Musizieren zumindest mit einer Person. Das geht bei mir also mindestens mit meinem treuen und wunderbaren Pianisten und Produzenten Tobi Neumann, mit dem ich ganz viel auch jetzt gearbeitet habe an dem neuen Album. Aber musizieren ist die Arbeit und die Arbeit mit einem Menschen zusammen. Darauf zu achten, wo sind wir, wie ist das Timing, was macht dein Fuß, was machen die Hände, kommt das alles zusammen, das finde ich interessant. Und sich alleine irgendwo hinzustellen und vielleicht mit irgendeiner Maschine was zu machen, das wäre für einen Song mal okay, aber einen ganzen Abend hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
Wenn man über viele Jahre so viel auf der Straße, auf kleineren Bühnen, in Kneipen und so weiter gespielt hat, ist es dann überhaupt reizvoll, in so einem ganz großen Venue zu stehen, wie in der Barclays Arena oder wie auch immer? Das ist doch etwas ganz anderes, oder?
Ja, wir haben ja tatsächlich, wo du sagst, Barclaycard, haben wir ja mit den Söhne Hamburgs gespielt und Söhne Hamburgs ist ja Joja Wendt, Rolf Clausen und Icke. Und wir haben es ja vor 40 Jahren kennengelernt auf der Straße, während Joja sein Rollklavier durch Hamburg schob und Rolf und ich mit unserem Teekistenbass und mit unserem Equipment irgendwie fahrradfahrenderweise durch Hamburg kamen, war das dann, wir kommen daher und haben dann in der Barclaycard gespielt und sahen dann die Leute, die in der ersten Reihe sahen, wir spielten auch für die, aber die guckten oben auf den Würfel, auf die Leinwand und so. Und das ist irgendwie nicht dasselbe. Also insofern haben wir es auch ganz bewusst entschieden, die Söhne Hamburg, dass wir sagen, wir spielen nur noch im Winterhuder Fährhaus, immer vor Weihnachten, machen 10, 12 Konzerte da und so. Und auch ausschließlich nur noch in Hamburg und auch nicht mehr woanders in anderen Städten, weil das ist dann, die Söhne Hamburg spielen in Hamburg. Und wenn Leute das sehen wollen, sollen sie nach Hamburg kommen. Hamburg ist auch eine sehr reizvolle Stadt, kann man schöne Sachen machen und so.
Gibt es Rituale, bevor du auf die Bühne gehst? Oder ist das alles, denkst du da gar nicht drüber nach? Oder wird erst der linke Schuh angezogen? Oder wird immer irgendwie nochmal ein Schnaps getrunken?
Alkohol auf keinen Fall. Das habe ich einmal gemacht. Ich weiß, dass Kollegen brauchen mindestens eine halbe Flasche Sherry, bevor sie auf die Bühne gehen. Wenn ich nur das Gefühl habe, ich hätte irgendwas getrunken. Ich habe einmal irgendwie so einen Schluck Sekt getrunken, weil jemand Geburtstag hatte. Und ich weiß, Gott, hast du was getrunken? Du bist ja ganz durcheinander. Wie war der Text? Habe ich die erste Strophe schon gesagt? Scheiße, jetzt kommt die dritte. Welcher Song ist das überhaupt? Also, nee, das mache ich nicht. Alkohol davor auf keinen Fall. Und es gibt so Rituale. Und zwar ich war ja eine ganze Weile am Hamburger Thalia Theater, als ich 20 war. Hatte ich das Glück, da 3 Jahre Mäuschen spielen zu können und auch eine Ausbildung zu bekommen als Fecht und Stuntman. Und da gab's tolle Zusammenarbeit mit all den Schauspielern, Regisseuren. Und einer der alten Schauspieler sagte, Stefan, bevor du auf die Bühne gehst, ess eine Banane. Denn in der Banane, da sind diese Fädchen, die da dran sind an der Banane, da sind Bitterstoffe drin. Und wenn eine Banane ist, ja, hast du immer einen feuchten Mund, brauchst du nichts zu trinken. Und das heißt, wenn du viel zu reden hast oder zu singen oder so, es ist genial. Du isst eine Banane und brauchst nichts
zu trinken. Und das machst du?
Das mache ich. Das ist, wenn ich keine Banane habe, dann bin ich richtig neurotisch, dann gehe ich nicht auf die Bühne, mache ich nicht. Das muss eine Banane her. Und es muss eine Zeitung aus von der Stadt, in der ich gerade bin, muss da liegen, weil ich auch immer wissen muss, was gibt's da für Besonderheiten. Also mach mal kleine Artikel drin über irgendeinen Wursthändler oder irgendwie einen Möbelmarkt wird eröffnet und so. Und dass ich das dann weiß, als jemand, der gar nicht daherkommt, das ist dann so die Besonderheit. Das ist so der kleine Türopener. Und das sind so Besonderheiten. Und da muss ich natürlich meine Schuhe haben, meine Sicherheitsschuhe. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also das wäre auch, um die Frage der Zuhörer zu beantworten, das ist ein Kleidungsstück, das ist dann für die Bühne wichtig.
Siehste, haben wir die Antwort auch noch gekriegt. Ja. Wie ist das denn? Tournee ist ja klar, hast du am Anfang ja nur erstmal in Hamburg gemacht oder um und bei. Jetzt ist es halt deutschlandweit. Wenn man das jetzt 3-4 Mal macht, kann es ja sein, dass es auch irgendwie langweilig wird. Was ist der Reiz für dich, auf zugigen Bühnen, in schlechten Backstage-Bereichen und vielleicht auch in Pensionen mit merkwürdigen Namen zu wohnen? Also um das mal ganz pessimistisch auszudrücken.
Ach, das hat schon seinen Reiz. Also ich weiß, dass wir manchmal, wir haben mehrere Tage zum Beispiel in Itzehoe gespielt. Da waren wir dann bei Gianni im Großmarkt und das war auch echt so eine kleine Klitsche, aber sehr liebevoll geführt. Und dann war das so, dass wir, der Backstage-Bereich war irgendwie total mistig und da haben wir Farbe geholt vom Baumarkt und haben das irgendwie alles mal angemalt oder tapeziert und so. Auch die Zimmer, das fanden wir total cool. Aber ansonsten ist das so in dem Bereich, ich spiele ja nicht die Riesenhallen, sondern es sind meistens Theater, so 500er bis 1000er Dinger oder kleine Theater, wo ich meine übrigens auch Lesungen mache. Wir haben ja Siegfried Lenz am Start und Wolfgang Borchert und Theodor Storm und machen so inszenierte Lesungen und so kommt man aus sehr gemischt durch dieses wunderbare Land und hat eben auch verschiedenste Bühnen. Und meistens, muss ich sagen, ist das so liebevoll gemacht, dass es ein tolles Catering gibt und dass man sich wirklich sehr gern wieder sieht und dass man das sich auch echt schön macht.
Gibt es eine Ecke, wo du noch nie warst, was dir jetzt vielleicht auffällt und sagst, ach, da war ja noch nicht. Also ich sag mal, die äußersten Ränder, so Dresden, Garmisch-Partenkirchen, irgendwo da so? Oder hast du das Gefühl, du hast schon so ziemlich jede Postleitzahl bespielt?
Nö, jede Postleitzahl nicht, aber so die großen Städte und kleine Dinge auch dazwischen, so haben wir schon ganz gut abgegrast in ganz Deutschland.
Wir kommen zum Wissenswerten über Hamburg und da haben wir den ersten Fakt. Der Stadtteil Barmbek ist erstmals im Jahr 1271 urkundlich erwähnt worden. 1355 ging er als Besitztum an das Heiligengeisthospital in Hamburg und wurde jahrhundertelang von den Oberalten, sogenannten Kirchenfunktionären regiert. Wie religiös bist du?
Also meine Grundlage ist schon eine christliche Grundlage. Ich finde die Grundsätze sehr, sehr gut und sehr teile ich auch. Bin ja auch ein Student der evangelischen Theologie gewesen. War viele Jahre eingeschrieben. Und
aber nicht abgeschlossen.
Ich muss auch sagen, ich habe es auch nicht so lange studiert. Wenn ich ehrlich bin, war es eigentlich auch nur die Einführungsveranstaltung.
Und weil es günstig Bahnfahrkarten gab.
Ich bin nach einer Dreiviertelstunde abgehauen. Also, und der Grund war aber der, ich bin in Hamburg-Wandsbek zur Schule gegangen, aufs MCG, aufs Matthias-Claudius-Gymnasium. Und daneben ist diese Christuskirche und damals gab es einen ganz wunderbaren Pastor, einen Pastor Dorn, den ich großartig fand. Der hatte lange Haare und Schlappen wie Jesus Christus und hatte auch eine Haltung, die ich sehr interessant fand, auch eben auch eine politische Meinung. Und das war in den 70ern so ein Phänomen von vielen Pastoren, die es in Hamburg gab. Und das fand ich toll. Ich fand es toll, dass man diese Art des christlichen Glaubens eben auch mit politischen Ansichten mischte. Und also da ging es dann zum, das ging ja um, was machst du Militär oder Zivildienst oder wie sieht es aus mit Atomkraft und so weiter, wie sieht Energie, wie sieht sowas aus in diesem Land, wovon träumen wir, was sind die Utopien, die man damals im Kopf hatte. Und was mir da aber auffiel, dass solche Menschen wie Dorn oder Pastor Schulz damals oder Pastor Kuhfuß, der mein Zeuge für meine Zivildienstverhandlung auch war, der übrigens auch, als es den Namen Streetworker noch gar nicht gab, so, das war so einer, der so durch großen Neumarkt durch das Viertel ging und da jeden auch kannte. Der trank auch gern Wein und kannte daher auch all seine Pappenheimer. Und solche Leute hat man aber echt geschasst. Die Führung der evangelischen nordelbischen Landeskirche mochte das nicht so gern. So, und das fand ich ziemlich suspekt und so. Da habe ich ein bisschen Abstand, also von der Institution Kirche genommen. Und trotzdem sind aber die Werte, die da vertreten werden, finde ich ungeheuer wichtig. Und das wurde noch einmal in...
Und bist du denn dann noch in dem Verein und zahlst Kirchensteuer oder?
Nein, ich bin ausgetreten irgendwann und mache aber die Geschichten, dass meine Popularität nutze ich dazu, um Verbindung zu schaffen. Denn ich habe eine wunderbare Position, nämlich die Menschen, die auch wirklich Geld wie Heu haben, zu verbinden mit Menschen, die es dringend brauchen. Und so bin ich jetzt zum Beispiel Botschafter für die Aktion Hamburger Abendblatt hilft geworden und kann dann so direkt, da ging es jetzt zum Beispiel um eine Anastasia, eine blinde Sängerin, die brauchte einfach 4.000 Mark Fahrgeld im Jahr und eine Betreuung, dass die auch, wenn sie zum Studium oder zu ihren Geschichten, zu ihren Übungsräumen muss, dann braucht sie einfach eine Betreuung. Dafür braucht sie 4.000 Mark.
Also Euro nehme ich an.
4.000 Euro, ja natürlich. Ich finde das für eine Stadt wie Hamburg ein Trauerspiel, dass das nicht sofort jemand aufschreit, so, ja, ey, komm, mache ich klar. Und so. Und das ist, da sehe ich mich in meiner Aufgabe, das eben auch zu vermitteln.
Schönes Engagement und keine Selbstverständlichkeit, dass alle das so machen. Und deswegen vielen Dank im Namen der Hamburger Gesellschaft, dass du das so machst. Also finde ich toll.
Das ist nur nebenbei bemerkt, das ist ein Phänomen eigentlich. Wir fragen uns ja gerade in diesen Zeiten, wo es so viele Menschen gibt, die spalterisch unterwegs sind und wo man sich fragt, was ist eigentlich der Kitt, der Mörtel, was ist der Klebstoff in dieser Gesellschaft? Was ist das, was die Menschen zusammenhält? Das
Engagement.
Und oftmals ist es Engagement, aber auch deshalb, weil man feststellt, Mensch, da gibt es Leute, die brauchen echt Hilfe. So.
Ja.
Und wenn das einigen Menschen klar wird, die auch wirklich Geld haben, dann sind wir hier in Hamburg ganz gut aufgestellt. Und ich komme gerade hier vom Senatsempfang aus dem Rathaus, nämlich von 50 Jahren Hamburger Abendblatt hilft, wurde heute zelebriert. Und da sieht man einfach Menschen und Institutionen und kleine Vereine, die so alle zusammenkommen und die genau das auch machen und die auch gar nicht viel darüber sabbeln, sondern das eben auch machen. Die schnappen sich jemanden, was brauchst du wirklich in deinem Leben? Und dann kümmern die sich darum. Und dieses Engagement und diese Solidarität und diese empathische Haltung finde ich total wichtig und total gut. Es ist auch ein Markenzeichen dieser Stadt. Und dass solche Leute wie der wunderbare Chefredakteur von Abendblatt, Lars Haider, dass die sowas auch mit unterstützen und auch mit auch in die Welt hinaus posaunen, also finde ich großartig.
Wir kommen auch zu weiteren großartigen Fakten in unserer kleinen Rubrik. Die Hamburger Leishalle ist nach dem Hamburger Reeder Karl Heinrich Leis benannt. Dieser stiftete über seine Firma einen Betrag von 1,2 Millionen Mark, um damit den Bau einer würdigen Stätte für die Ausübung und den Genuss edler und ernster Musik zu ermöglichen. Auf welchem Konzert warst du zuletzt als Gast? Also jetzt nicht zwingend in der Leishalle, sondern für welches Konzert hast du denn eine Karte geholt?
Habe ich mir keine Karte geholt, sondern war ich eingeladen, und zwar von der Hamburger Sparkasse. Ach. Und die haben zum Neujahrsempfang eingeladen, und da gab es ein wunderbares klassisches.
Nee, nicht im Michel, ne? Doch?
Nee, das war in der Leisthalle.
Ah, in der Leisthalle.
In der Leisthalle. Okay. Ja. Und ich, lustigerweise, ich bin immer mit meinem Kumpel Rolf Clausen fahrradfahrenderweise vorbeigezuckelt und habe immer gesagt, die Musikhalle. Der Leis war da noch nicht so der Name, aber die Musikhalle, dich knacke ich noch eines Tages. Und tatsächlich war es so. Ich meine, ich habe da Udo Lindenberg als 15-Jähriger gehört oder Dave Brubeck Quartett und bin ein riesen Fan davon.
Gibt es denn an der Stelle noch irgendeinen Traum, den du dir musikalisch erfüllen möchtest, auch hinsichtlich eines Ortes? Also im Grunde hier in Hamburg hast du alle schon bespielt, oder? Wahrscheinlich im Molotow nicht, ne?
Im Molotow war ich noch nicht, nee.
So, dann haben wir doch jetzt was.
Da haben wir doch was, ja.
1690 wurde in Hamburg die sogenannte Kunstrechnungsliebende Sozietät gegründet. Hierbei handelt es sich um eine Vorgängerorganisation des Vereins Mathematische Gesellschaft in Hamburg, dessen Ziel die Förderung und Belebung der Befassung mit der reinen und angewandten Mathematik ist. Welches Schulfach mochtest du gar nicht?
Ja, da hast du schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Also Mathe und Physik. Wir hatten einen Lehrer, Dr. Wiederkehr, werde ich nie vergessen. So, der kam auf mich zu und sagte, Stefan Gwildis, ne? Mathematik und Physik, da gibt's eine Doublette aus der Hüfte. 5 Gwildis. Und das war aber noch nicht das schlechteste Ergebnis, was ich in Mathematik bekommen hatte. Ich hatte eine Mathematikarbeit zu schreiben, das war eine Raumberechnung. Und von den Maßen her hatte ich mir das so aufgemalt, war das musste sowas sein wie eine Schachtel oder so, in etwa. Ich konnte es aber irgendwie nicht berechnen, ich hatte keinen Bock drauf, irgendwie eine absolute Sperre. Und so schrieb ich nicht machte ich nicht die Berechnung dieser Maße, sondern ich schrieb einen Aufsatz über das, was man in diese Schachtel alles reintun könnte. Und das waren so 3 Seiten. Also während alle berechneten, schrieb ich diesen Aufsatz. Und der damalige Lehrer, Otto hieß er, gab mir dafür den Kommentar, leichte Schwächen in der Beherrschung der deutschen Hochsprache, ansonsten 7-. 7- in Mathe. Das war aber auch die gerechte Zensur, die ich auch wirklich verdient hatte.
Und in Musik warst du da immer gut? Oder war das insgesamt so mit dem Lernen und Disziplin und so nicht so dein Ding?
Ja, man versuchte ja, lustigerweise, man versuchte uns ja irgendwie Musik beizubringen. Wir hatten einen Lehrer, der hieß Büttner, und der warf mit Schlüsselbunden, wenn man nicht richtig auf der Blockflöte spielte. Das ist so ein Arsch, das war echt unglaublich. Aber dann gab es irgendwann mal einen jungen Mann, eine junge Vertretung, der legte sowas aus wie Emerson, Lake and Palmer, Pictures at an Exhibition. Das ist dieses Album, in dem es um die Stücke von Mussorgsky geht. Mhm. Also Emerson, Lake and Palmer spielen die Stücke von Mussorgsky. Grandios. Das war für mich die Sternstunde in meinem Leben, wo ich dachte, wow, das ist ja geil. Das war für mich die direkte Abfahrt, die ich auch genommen habe in die Klassikwelt, in die Welt der wunderbaren Mussorgskys, Stravinskys, Tschaikowskys, dieser Welt. Großartig.
Wenn du nun mit Mathe nicht so richtig den Umgang hattest, ist der Umgang mit Geld besser? Und wie wichtig ist das für dich? Hast du da eher so den künstlerischen Ansatz, dass du sagst, gut, wenn es da ist, aber auch nicht schlimm, wenn nicht viel da ist? Oder?
Das ist mein Ansatz. Also gut, wenn es da ist. Und ich habe auch irgendwie, konnte auch immer irgendwie so über den Daumen so sagen, das haut schon irgendwie hin. Und wenn es mal nicht so doll lief, konnte ich mich immer gut daran erinnern, was so mein Großvater und auch mein Vater, was die so drauf hatten, wenn die sind auch durch manche Krisen gegangen. Die Großvatergeneration, die kam aus dem Krieg nach Hause in das zerstörte Hamburg und so. Und da gab es einfach den Grundsatz, Stefan, es ist immer das, was man draus macht, ne? Und das fand ich ganz cool. Und das heißt also, du kannst ein reicher Mann sein, auch wenn du nichts kennst, keinen Cent auf der Naht hast. Also wenn du noch den Humor besitzt, damit auch umzugehen. So, dann bist du fein raus. So. Und das ist eigentlich auch das, was ich von denen mit der Muttermilch mitbekommen habe. Dass mir auch so manche Krise, und ich bin auch durch manches Tal gegangen finanziell, so dass ich sagen kann, ja, das, ich weiß, wie das geht mit Schwarzbrot und mit Haferflocken. Ja, das kriegt man auch hin. Wenn man erst den Humor verliert, dann ist alles zu spät.
Ja. Hast du denn etwas, wo du sagst, okay, ich bin ein genügsamer Mensch, aber davon kann ich nicht genug kriegen? Irgendein Sammeltrieb? Keine Ahnung, hast du 5000 Langspielplatten oder andere Dinge?
Ich habe schon viele Schallplatten, auch viele CDs und ich habe sogar ein Grammophon, wo ich richtig, ich sammle verrückt, aber ich liebe Fahrräder über alles. Also wo immer irgendwie ein altes Fahrrad steht oder was immer irgendwie gemacht wird.
Also die Gazelle aus Düsseldorf ist nicht dein einziges Fahrrad?
Nein, ich habe ein altes Opel-Fahrrad aus den 30ern, ein altes Miele-Rad auch aus den 30ern. Lustigerweise kam eines Tages jemand in den Reifenhandel, also ich war ja auch 10 Jahre lang, war ich Reifenhändler in der Süderstraße oder im Heidenkampsweg mit meinem Bruder zusammen, haben wir den Reifenmann gehabt. Und eines Tages kam ein Bursche an auf einem wunderbaren alten Miele-Fahrrad und er sagte, hier, ich will jetzt, ich brauche 4 neue Reifen für meinen Golf. Und so, mach mir mal einen Preis. Und dann sagte ich zu ihm, pass mal auf, mein Junge, du kriegst deine 4 Reifen für deinen Golf und du übst mir dein Fahrrad, was hältst du davon? Und das hat er gemacht. Und das habe ich bis heute. Ein Miele-Fahrrad aus dem Jahr 1932 mit der berühmten Servo-Schraube vorne. Also früher haben die Fahrräder gebaut, eben wie heute auch die Gazellen in Holland. Die haben eine andere Architektur. Da ist der Schwerpunkt ist anders. Die Räder sind weiter auseinander und der Schwerpunkt liegt woanders. Und die rollen, da setzt sich drauf und das rollt wie, da brauchst gar keine Gangschaltung. Ich habe mir trotzdem eine Gangschaltung reingebaut, dann bin ich noch schneller damit.
Wir brauchten auch keine Gangschaltung, dass wir so schnell hier durchkommen durch das Gespräch.
Ist schon, schon wieder alles zu Ende.
Ja, wir sind schon tatsächlich gen Ende. Aber es gibt ja 2 Fragen, die mir jeder hier immer noch mal beantworten sollte. Und das eine ist, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Boah, ich sehe mich in 5 Jahren genauso mit diesen wunderbaren Geschichten machen, also schöne Konzerte geben in verschiedenen Konstellationen, ob es zu zweit oder mit großer Band ist. Also ich liebe diese Mischung, ich liebe auch diese Abende, also jetzt künstlerisch gesehen, Lesungen zu machen, ob es um Storm oder Lenz oder Borchert geht, finde ich ganz großartig. Und ich wünsche mir eine tolle Zeit mit meiner Süßen, mit Ivana in Düsseldorf oder hier in Hamburg.
Wo aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wäre die Liebe so groß, dass du sagst, okay, ich gehe nach Düsseldorf?
Ja, die Liebe ist so groß, dass wir ständig hin und her fahren.
Aber wenn es ein Ort sein müsste, oder gibt es dann so einen faulen Kompromiss und dann landest du in Osnabrück, was so die geografische Mitte ungefähr wäre?
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich. Na, dann lieber Stadthagen.
So, siehst du wohl. Haben wir den Ort auch nochmal erwähnt. Wo siehst du Hamburg denn in 5 Jahren?
Boah, also ich kann mir gut vorstellen, wir haben ja lustige Burschen, die für tolle Bauwerke sorgen in Hamburg. Und wenn ich was Positives sagen darf, also ich sehe Hamburg mit guten Fußballvereinen in verschiedenen Ligen. Ich sehe Hamburg als begeisterter Fahrradfahrer und auch Autofahrer, sehe ich Hamburg auf einem guten Weg. Ich finde das total gut, was hier gemacht wird mit den Verbreiterungen der Fahrradwege und so weiter. Das finde ich klasse. Da ist man auf einem Weg und ich würde mir wünschen, dass sich das noch weiter ausbaut. Denn wenn man, ich bin in letzter Zeit öfters in Belgien und in Holland und kenne natürlich auch in Kopenhagen als Fahrradstadt und so. Ich finde das großartig, wie da mit den Menschen, die auf den Fahrrädern sitzen, umgegangen wird. Also das finde ich für eine Großstadt muss eine Selbstverständlichkeit sein. Und das hat man hier mit diesen Regierungen hat man das irgendwie ganz gut hingekriegt und ist da auf einem ganz guten Weg.
Tja, unser Weg ist jetzt hier zu Ende. Also zumindest für dieses Mal, lieber Stefan Gwildes, das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ich habe nicht nur tierischen Hunger auf Hühnersuppe bekommen, gleich am Anfang, sondern auch große Lust, in deine Konzerte mal wieder zu gehen. Ja. Ich wünsche dir noch ganz viele tolle Konzerte. Winterhuder Fairhaus ist ja schon wieder gebucht für Ende des Jahres, nehme ich mal an. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude und sage Ahoi.
Ich sage auch Ahoi und weise darauf hin, Ende des Jahres in der Elbphilharmonie am 10. Oktober oder es gibt auch Nachfolgekonzerte, Elbphilharmonie, Musikhalle, Leishalle beziehungsweise und natürlich auch die tollen Lesungen nicht vergessen.
Ja.
Im St. Pauli Theater.
Sehr schön. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.